D-Radio Wissen 100.
Wir lieben Geschichten, wir Menschen. Ne? Schon in den Höhlen am Lagerfeuer haben unsere Vorfahren Geschichten erzählt, haben sogar die gefährlichste und größte Jagd an die Höhlenwand gemalt. Wenn wir in der Kneipe zusammensitzen, dann versuchen wir uns gegenseitig mit den besten Geschichten zu übertrumpfen. Und wir hier in der 100 machen das ja eigentlich genauso. Ne? Geschichten erzählen, Geschichten von Menschen. Und die besten Geschichten, die man so erzählen kann und auch die, die man hören will, sind ja die, wo man sagt, ach komm, nee jetzt, oder? Das gibt's doch gar nicht. Und solche Geschichten, die gibt es heute in der 100. Julia Rosch ist hier, 100-Redakteurin. Julia, erzählst du auch gerne unglaubliche Geschichten beim Bier oder bei dir ist es Gin Tonic dann vielleicht?
Je nachdem, wie viel ich gerade getrunken habe. Also je mehr ich trinke, umso mehr Geschichten erzähle ich, glaube ich.
Hast du so eine unglaubliche Geschichte, eine tolle Geschichte, eine, die du in so einer Situation erzählst?
Neulich ist mir was passiert. Da war ich unterwegs. Ich fahre viel Fahrrad und habe so ein relativ teures Schloss, damit mein Fahrrad eben gut gesichert ist. Und in dem Schloss ist mir mein Fahrradschlüssel abgebrochen.
Ei.
So, habe ich mich geärgert, weil ich dachte, oh, jetzt muss ich nur ein Schloss kaufen. Und dann bin ich zum Schlüsseldienst und der hat gesagt, nee, den Schlüssel kriege ich nicht raus. Und dann bin ich in meinen Fahrradladen, wo ich das Schloss selber gar nicht gekauft habe. Übrigens habe ich woanders geholt. Bin aber trotzdem dann in meinen Fahrradladen und habe denen das gezeigt und habe gesagt, da ist der Schlüssel abgebrochen, vielleicht passiert das ja öfters, kann man da nicht was machen? Und dann meinte der Mann, nee, kann man nicht. Ich so, okay, gut, ja, dann, Er so, ja, die haben aber einen ganz guten Kundenservice, ich könnte es einschicken. Ich so, ja, vielleicht ist das eine Möglichkeit, dann nehme ich einfach ein billiges Schloss unterdessen, hol mir irgendwie ein anderes. Ich habe mein Fahrrad halt jetzt die ganze Zeit nicht abgeschlossen. Und er so, wie nicht abgeschlossen? Ich so, ja, nee. Und dann wollte ich mir gerade ein neues Schloss aussuchen, so ein Übergangsschloss. Und dann kommt der Typ plötzlich an und drückt mir dasselbe, sehr teure Schloss, niegelnagelneu in die Hand und meint, hier, nehmen Sie mit. Ich so, wie? Er so, ja, nehmen Sie mit. Ich so, was? Ja, dann hat er mir ein neues Schloss geschenkt.
Wahnsinn!
Und da war ich so, krass, das gibt's doch gar nicht.
Das ist ja echt eine unglaubliche Geschichte. Eine schöne Geschichte.
Eine schöne, unglaubliche, aber wahre Geschichte.
Die Geschichte, die ich so gerne erzähle, da habe ich selber gedacht, als ich sie erlebt habe oder kurz danach, weiter die Straße runtergegangen bin. Das war doch jetzt gerade nicht, also das habe ich doch gerade nicht wirklich erlebt. Es war so, dass ich morgens zum Bäcker gegangen bin, ja, und ich wohne in der Kölner Innenstadt. Direkt da sind auch so ein paar Clubs, so, wo die Leute bis morgens um 9 feiern.
Ich kenne die Ecke.
Du kennst die Ecke. Da bin ich lang gegangen und auf dem Hinweg zum Bäcker stand da schon so ein Typ, irgendwie Anfang 20, mit so einer Jacke, ganz normal angezogen, offenbar Clubgänger und hatte halt was aus der Hose raushängen. Ja? Hatte sein Geschlecht aus der Hose hängen.
Am helllichten Tag.
Am helllichten Tage morgens in der Sonne stand
richtig,
er da.
Du hast es richtig gesehen.
Ja, genau. Also der stand da auch so als ob nichts wäre. Ne? So, und präsentierte das so ein bisschen, aber guckte auch gar nicht rüber oder so. Ich bin dann irritiert weiter. Und als ich dann beim Bäcker war und wieder zurückkam, stand der Typ immer noch da. Und ich sah eine Frau auf mich zugehen, so an ihm vorbeigehen. Das darf doch wohl nicht wahr sein, ich hol die Polizei und irgendwie sowas. Und ich dann den Typen angesprochen, sag mal, hör mal, du musst mal einpacken hier, das geht nicht. Nachher kommt die Polizei noch und du wirst wegen irgendwie Sexualdelikt oder sowas, ne, dran gekriegt, ja, irgendwie. Und der Typ wacht so aus seinem komischen Traum, den er hatte, offenbar auf, guckt mich so an mit so merkwürdigen Augen und sagt, krass, ey, sorry, ich wollte eigentlich nur da vorne in die Ecke pissen und dann war die Sonne auf meinem Schwanz und das war so schön. Ja, auf jeden Fall hat er eingepackt und ich bin wirklich verdattert weitergegangen. Das ist meine absurde Geschichte.
Ich glaube, ich hätte es auch ein bisschen absurd gefunden, wenn ich vorbeigegangen wäre. Ich hätte ihn garantiert nicht angesprochen, um ihm zu sagen, dass er sein Ding einpackt.
Drei Geschichten haben wir heute in der 100. Unglaubliche Geschichten.
Als erstes erzählen wir die Geschichte vom Spuk von Rosenheim. Das war 1967. Da hat es in einer Anwaltskanzlei in Rosenheim in Bayern bei München angefangen. Es machte merkwürdige Geräusche. Lampen gingen plötzlich aus, Leuchtstoffröhren platzten. Und irgendwann haben sich die Bilder an der Wand gedreht. Ja, und dann haben sich die Techniker der Stadtwerke auf die Suche gemacht, wo der technische Fehler ist. Und Elli Fee hat sich nochmal auf die Spur gemacht von diesem Spuk. Und die ganze Geschichte hören wir nachher.
Dann beschäftigen wir uns noch mit Lichtessern. Also mit Menschen, die behaupten, sie müssten gar keine Nahrung zu sich nehmen. Ne? Kein Essen, kein Wasser. Und da denkt man sich zu Recht, gibt's ja nicht. Und wir fragen uns aber, was treibt diese Menschen an?
Und als letztes hören wir die Geschichte von Arno Frank. Der war 13, da hieß es plötzlich mitten in der Nacht von seinen Eltern, pack deine Sachen, wir fahren los. Und in dem Moment beginnt für Arno eine knapp anderthalbjährige Odyssee quasi durch Europa. Auf der Flucht vor der Polizei, weil der Vater hat Mist gebaut und wollte irgendwie unbedingt gut dabei wegkommen. Und Arno erzählt uns die ganze Geschichte.
So sieht sie aus, die 100 heute. Am Mikro Paulus Müller. Hi.
D-Radio Wissen.
Willkommen bei Poltergeist. Sucht euch was Besseres aus, denke ich dann immer, wenn ich von solchen Spukgeschichten höre. Es gibt doch eine logische Erklärung für sowas. Die gibt es immer. Naja, fast immer. In der Geschichte, die wir jetzt hören, da machen sich gestandene Experten, später auch Wissenschaftler dran, die mysteriösen Vorfälle in einer Anwaltskanzlei in Rosenheim bei München aufzuklären und scheitern erstmal. Illy Fee macht jetzt eine Zeitreise mit uns und nimmt uns mit zum Spuk von Rosenheim.
Es ist der 15. November 1967. Es ist kalt draußen und es regnet an diesem Mittwoch in Rosenheim in Bayern. Es könnte ein ganz normaler Arbeitstag werden für den jungen Elektriker Erich Schartl. Heute Rentner, 74 Jahre alt.
Das haben wir uns zwar von vornherein überhaupt nicht vorgestellt. Alle, wie wir daran beteiligt waren als Techniker, weil es ja logischerweise nicht fachbezogen ist, was da im Endeffekt rauskommen ist.
Erich Schartl und seine Kollegen sind Techniker. Ihre Abteilung, die Revisionsabteilung der Stadtwerke, ist dafür da, Probleme zu finden und sie zu beseitigen. Ausgerechnet sie bekommen an diesem Tag einen Auftrag, der sie an die Grenzen ihrer Wahrnehmung bringt.
Das war also wirklich was ganz Einmaliges, würde ich sagen. So etwas wird man kein zweites Mal erleben.
Erich Schartl erscheint wie immer pünktlich zum Dienst, als dort das Telefon klingelt. Herr Stern ist dran, von der Elektroinstallationsfirma Stern. Es gäbe Schwierigkeiten im Stromversorgungsnetz, sagt Herr Stern, und zwar in einer Rechtsanwaltskanzlei in der Königstraße. Die Kanzlei Adam.
Uns wurde damals gemeldet, es wären in erster Linie Knallgeräusche zu hören. Und Leuchtstoffröhren, die also in der Decke, die haben sich selber gedreht und dann ist Licht ausgegangen. Dann haben sie noch ein Fotokopiergerät gehabt in der Anwaltskanzlei. Das war zwar angesteckt, aber nicht eingeschaltet und da ist öfters einmal die Flüssigkeit ausgetreten, dass also eine Riesenlache auf dem Boden war.
Zusammen mit drei weiteren Kollegen macht sich Erich Schartl noch am selben Tag ans Werk. Die Revisionsabteilung ist gleichzeitig Prüfamtsaußenstelle der Stadtwerke München und daher ausgestattet mit modernster Technik. Erich Schartls Chef sagt damals, es gibt keinen Fehler, den wir nicht finden. Heißt für Erich Schartl,
da findet man den auch.
Unheimliche Dinge geschehen seit 6 Monaten in der Kanzlei von Sigmund Adam. Es begann damit, dass sämtliche Telefone der Nebensprechanlage plötzlich grundlos gleichzeitig klingelten.
Kanzlei Adam, grüß Gott. Ja, wir waren ja bereits vorhin unterbrochen, ja.
Etwas später brach dann der Telefonverkehr zeitweise ganz zusammen.
Hallo?
Schüsse knallten aus verschiedenen Stellen der Wand. Und ohne ersichtlichen Kurzschluss fielen die Sicherungen aus. Aus dem elektrischen Kopiergerät spritzt der Entwickler. Und Neonröhren fielen von der Decke. Kaum waren die Scherben aufgekehrt, zerbarsten Glühlampen in ihren Fassungen. Die Telefonzähluhr registrierte Gespräche, die nicht geführt wurden.
Wir hatten dann am 18. Oktober 1967, da ist also 186 Mal die Zeitansage angerufen worden, also die Nummer 0119. Und die kann man in einer Minute genau 4-mal wählen.
Das ist Walter Adam, der Sohn des damaligen Kanzleibesitzers Sigmund Adam. Er hat alle Zeitungsberichte, Aufzeichnungen und Zuschriften aus der damaligen Zeit gesammelt. 2 dicke Ordner voll. Die bizarren Störungen gingen über Monate. Und bevor die Kanzlei Elektriker und Stadtwerke einschaltete, war die Post gefragt, weil sich die Telefone offenbar selbstständig gemacht hatten. In den Räumlichkeiten in der Königstraße sind heute Büros der Stadt Rosenheim. Walter Adam darf sie trotzdem betreten.
Das war also hier. Hier war der Schreibtisch. Und nebenan war also dann das, wo die Schreibkräfte, also die Sekretärinnen, dann saßen.
Annemarie, die 18-jährige Auszubildende in der Kanzlei. Auch um sie wird es in dieser eigenartigen Geschichte noch gehen. Aber dazu später. Für die seltsamen Anrufe musste Walter Adam übrigens über 1000 Mark bezahlen. Auch wenn die Störungen super gruselig klingen. Zunächst einmal suchen Erich Schartl und seine Kollegen nach einem klassischen technischen Fehler. Sie überprüfen die Leitungen in der Kanzlei und messen den Installationswiderstand. Alles tipptopp. Sie befragen die anderen Hausbewohner, ob sie ähnliche Probleme haben. Hat keiner.
War alles in Ordnung. Es war also nur in dieser Wohnung oder in dieser Anwaltskanzlei, wo es also so komisch zuging.
Erich Schartl und seine Kollegen löchern den Arzt im Haus, wann der denn sein Röntgengerät zuletzt gewartet hätte. Vor kurzem erst stellt sich heraus. Sie befragen die Kfz-Werkstatt gegenüber und alle Geschäfte in der Nähe, die größere technische Geräte benutzen. Nichts Auffälliges, nirgends Probleme, nur in der Kanzlei Adam. Erich Schartl und seine Kollegen verplompen schließlich alle Sicherungen in der Kanzlei. Sie wollen ausschließen, dass sich hier jemand einfach einen Spaß erlaubt. Dann stellen sie ein Messgerät in der Kanzlei auf, das mit einem Tintenschreiber auf eine Papierrolle notiert, ob der Strom gleichmäßig fließt oder ob es Ausschläge gibt. Solche Ausschläge könnten verantwortlich sein für die knallenden Lampen und die selbstständig klingelnden Telefone.
Und wir haben gesagt, schreibt uns bitte alles auf und ruft uns an. Wir haben fußweit nur 5 Minuten gehabt vor dem Haus und sagt uns, wenn irgendwas passiert. Und dann haben sie uns angerufen. Es hat wieder furchtbar geknallt. Alle Sicherungsautomaten sind raus.
Als Erich Schartl und seine Kollegen in der Kanzlei anrücken, ahnen sie nicht, dass das erst der Anfang ist. Später werden die Leuchtstoffröhren platzen, ohne dass sie jemand angefasst hat. Als die Techniker auf das Messgerät schauen, trauen sie ihren Augen nicht. Es hat tatsächlich Ausschläge beim Strom aufgezeichnet, obwohl niemand irgendetwas angefasst hatte.
Vollausschläge, die wir uns nicht vorstellen haben können.
Erich Schartl und seinen Kollegen ist ab diesem Moment klar, die bizarren Störungen in der Kanzlei sind keine Erfindung und auch keine Einbildung. Sie sind real.
Ich glaube nicht, dass ein Laie in der Lage ist, diese Ausschläge zu simulieren.
Ist in Ihrer Praxis schon mal was Ähnliches passiert?
Wir haben uns alle, die wir in der Technik, in den Stadtwerken da verantwortlich sind, besprochen. Und keiner von uns kann sich je erinnern, dass so etwas in Rosenheim schon einmal vorgekommen wäre.
An etwas Übersinnliches, gar einen Spuk, denkt Erich Schartl damals nicht.
Nein, um Gottes Willen, das hätte man, unser Chef, der hätte uns was erzählt. Das war ja dann auch der Fall.
Dazu später. Erstmal war es vielleicht wirklich nicht so angesagt. So ein Gedanke. Ende der 60er im katholischen Bayern, unter Elektrikern aus Leidenschaft.
Nein, für uns war das nach wie vor ein technischer Fehler und bis jetzt haben wir jeden Fehler gefunden.
Erich Schartl und seine Kollegen suchen einen Wackler im Stromnetz, der zu Spannungsschwankungen führen könnte und damit zum gruseligen Eigenleben der Bürogeräte. Sie nehmen die Kanzlei mehr oder weniger vom Netz. Aber als die Kanzlei über eine provisorische Gummileitung direkt mit dem Trafokasten vor dem Haus verbunden ist, platzen sogar die Leuchtstoffröhren.
Dann sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, ein Notstromaggregat anzuschließen.
Die Kanzlei ist jetzt vollkommen abgekoppelt vom Stromnetz und wird vom Aggregat gleichmäßig mit Strom versorgt. Auch in den Wänden hat Erich Schartl jede einzelne Leitung überprüft. Er legt sich mit seinen Kollegen vor dem Messgerät auf die Lauer. Eine Stromschwankung ist jetzt technisch und logisch ausgeschlossen. Aber doch.
Das Gerät war am Ende und da waren sogar Schleifenbildungen drin anstatt gerade Ausschläge, wie es immer möglich ist. Es hat uns noch nie einer gesehen. Weder von uns noch Ingenieure, die wir gefragt haben, das gibt es noch mal nicht, haben sie gesagt.
Erich Schartl und seine Kollegen wissen nicht mehr weiter. Sie schalten die Kripo ein. Die Beamten werden ebenfalls Zeuge von knallenden Lampen und befragen alle Personen im Haus. Ohne Ergebnis. Sie machen Tests mit ihren Funkgeräten. Vielleicht gibt es ja Störungen in anderen Frequenzbereichen. Auch Fehlanzeige. Irgendetwas geht hier wirklich nicht mit rechten Dingen zu. Dann passiert die Sache mit den Bildern.
Auf einmal haben sich Bilder gedreht. Normale Bilder an der Wand haben sich gedreht um 30, 40 Grad, haben geschaukelt. Lampen haben Schwingen angefangen. Eine schmiedeeisene Lampe gehängt, die ist an die Decke ran, dass oben der Putz sogar runtergefallen ist. Da hat es mir dann schon ein bisschen leicht voranmessung, weil ich war ja fast daneben gestanden. Bin einmal den Gang, der war so L-förmig, nach hinten gegangen und komme retour. Im Vorzimmer Lampen geschwungen. Das war also gang und gäbe, das hat sich alles vermehrt.
Das mit den drehenden Bildern ist zu viel für Paul Brunner, den Chef von Erich Schartl. Er erklärt die Untersuchungen der Stadtwerke für beendet. In seinem Revisionsbericht schreibt er, bei einem kurzen Gespräch mit einer Bürokraft, in Klammer Fräulein Sch, am kleinen Tisch vor dem Ölofen stand ich direkt vor dem Blumenbild, als Rechtsanwalt Adam von links kommend das Büro betrat. In diesem Moment drehte sich das Bild sehr rasch, ca. 320 Grad im Linksdrehsinn, sodass sich der Aufhängedraht am Haken verwickelte. Mit aller Bestimmtheit hat niemand diesen Vorgang durch manuelle Betätigung ausgelöst, da er sich in ca. einem Meter Entfernung von mir abspielte. So klingt es, wenn eingefleischte Techniker ihren eigenen Augen nicht trauen. Die Bürokraft Fräulein Sch aus dem Bericht ist übrigens Annemarie Schaberl, die Auszubildende, damals 18 Jahre alt.
Am zweiten Ende, zweiten Lehrjahr muss das gewesen sein. Da ist der Zirkus dann losgegangen.
Das sagt sie später in einer TV-Doku. Annemarie Schaberl erweckt schon während der Untersuchungen die Aufmerksamkeit von Erich Schartl und seinen Kollegen.
Es war uns halt ein bisschen spanisch, hätte ich bald gesagt. Die war also sehr erregt und hat einmal gesagt, schnell Herr Schartl, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ich sage, was ist los? Schauen Sie, hat sie gesagt, bei dem Einheitenschreiber, der rückt immer zwei Einheiten auf einmal nach vorn. Das gibt's nicht, haben uns alle Fachleute bestätigt.
Ein Kollege von Erich Schartl fasst sich ein Herz. Er geht zu Paul Brunner, dem Chef, und äußert einen fast unglaublichen Verdacht. Haben die knallenden Lampen, die sich drehenden Bilder, die Anrufe bei der Zeitansage etwas mit Annemarie Schaberl zu tun?
Ich habe mir es nicht traut, ich war noch zu jung. Und der hat gesagt, meines nicht, Herr Brunner, oder geheißen, also das eine Mädchen, das kommt uns so bekannt vor, sie ist beunruhigt, aber die weint, furchtbar ist aufgeregt. Die könnte irgendwas mit der Sache zu tun haben, nachdem wir schon lange nichts gefunden haben.
Die Messgeräte zeichnen nur Absonderlichkeiten auf, wenn Annemarie Schaberl im Büro ist. Am Wochenende, in der Nacht, sind die Aufzeichnungen ganz normal.
Er sagt, um Gottes Willen, macht es ja nicht so einen Schmarrn. Wenn das die Rosenheimer Presse oder was er hört oder die Bevölkerung, dann sagen die, das ist ja halt irgendeine Geschichte, die mir in den Griff kriegen und wir blamieren uns ja bloß. Er hat gesagt, seid bloß ruhig.
Ein Spuk war offenbar schlicht undenkbar. Auch Annemarie Schaberl erinnert sich anders.
Sie können sich nicht vorstellen, wenn sie irgendwo drin sitzen und es knallt unter der Brücke und sie wissen nicht, was das ist. Sie lachen nur noch. Bis auf unseren Chef, der hat nicht gelacht, komischerweise. Der hat das damals gar nicht so lustig gefunden, von Anfang an nicht. Und der hat uns aber im Verdacht gehabt, dass wir was machen.
Die Stadtwerke haben ihre Untersuchungen mittlerweile eingestellt. Dafür gerät die Auszubildende Annemarie Schaberl in den Fokus der Boulevardmedien, die mittlerweile genüsslich über die Vorfälle in der Anwaltskanzlei berichten. Unter der Überschrift »Der Spuk von Rosenheim«. Die Zeitungsartikel wecken die Aufmerksamkeit eines Wissenschaftlers in Freiburg, Professor Hans Bender, ein Psychologe, der sich mit übersinnlichen Erscheinungen beschäftigt. Der Professor reist umgehend nach Rosenheim. In München sammelt er noch Professor Friedberg Kager ein, einen Plasmaphysiker vom Max-Planck-Institut.
Das I-Tüpfel war praktisch von der ganzen Angelegenheit das, dass der Dr. Kager gesagt hat, jetzt macht's einmal Folgendes. Jetzt schließt sie mal an das Messgerät eine Monozelle, 1,5 Volt, wie man so in der Taschenlampe drin hat, an. Und lass das schreiben. Wir haben auf Gleichstrom geschaltet, das Gerät. Also muss der Strich immer gerade gehen. Und was war? Es waren in einer Stunde in etwa 10 Vollausschläge. So hat er gesagt. Und jetzt wisst ihr, dass das mit eurem Stromnetz überhaupt nicht zusammenhängt. Also wir haben geschaut, wir haben gar nicht gewusst, was wir sagen sollen, dass es sowas gibt.
Vielleicht wollte Erich Schadles einfach nicht wahrhaben. Oder vielleicht traute man damals seinen eigenen Gefühlen weniger zu als heute. Aber es brauchte einen Plasmaphysiker aus München und eine Batterie, um einer Truppe aus am Ende 8 Technikern zu beweisen, dass es Probleme gibt, die sie nicht lösen können.
Dann war halt das mit dem Professor Bender, Parapsychologie, der sagt, ach ja, es gibt so viele Dinge auf der Welt, die man nicht erklären kann. Dann war das für uns eigentlich aus.
Ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben jemals, Professor Bender. Das Gesicht allein, also er war ein netter Mann. Aber wenn Sie ihn das erste Mal gesehen haben, haben Sie schon gemeint, das ist irgendwie ein Psychiater oder irgend sowas. Ich habe mir gedacht, so, und jetzt kommst du ins Irrenhaus.
Hans Bender lebt heute nicht mehr. Aber er hat einen Nachfolger in Freiburg. Walter von Lukadu leitet dort die parapsychologische Beratungsstelle. Die These der Parapsychologie?
Dass man sagt, es gibt möglicherweise sowas wie eine direkte Wirkung psychischer Zustände oder mentaler Zustände auf die umgebende Physik sozusagen, vergleichbar mit einer psychosomatischen Reaktion, die aber nicht im eigenen Körper stattfindet. Also wenn jemand zum Beispiel ständig Ärger mit dem Chef hat zum Beispiel und es schon gar nicht mehr merkt, weil er es verdrängt hat, kann es sein, dass er Magengeschwür kriegt oder Rückenprobleme. Und beim Spuk ist es exakt genauso.
Nur, dass sich die psychische Verfassung eben auf die Umgebung auswirkt. Ein Spuk ist also etwas ganz Normales, sagt Walter von Lukadu. Wissenschaftlich nachgewiesen ist das nicht. Aber als Professor Hans Bender Ende 1967 in der Spukkanzlei Adam ankommt, hat er sofort eine Ahnung, was da laufen könnte.
Es zeigte sich nämlich, dass die Phänomene abhängig waren von einer Büroangestellten. Nur wenn sie anwesend war, passierte etwas. Wenn diese Büroangestellte morgens hereinkam, kamen die ersten Ausschläge. Samstag und sonntags nie, nachts nie. Es zeigte sich, wenn dieses junge Mädchen durch die Gänge ging, dass die Lampen schwangen.
Die haben so einen Schreiber gehabt, ich weiß nicht, wie man das nennt, so einen Stromschreiber. Und dem ist es dann aufgefallen, in dem Moment, wo ich vorbeigefangen, der Kasten der Spinner war.
Für Annemarie Schaberl ist diese Erkenntnis von Hans Bender nicht so toll. Die Medien berichten über sie und viele beschuldigen sie, die Vorfälle absichtlich auszulösen. Manche Rosenheimer bezeichnen Annemarie Schaberl als Hexe.
Das Mädchen war dann, was ich gehört habe, sogar in der Freizeit damit geplagt, kann man sagen. Die ist zum Kegeln gegangen, Bundeskegelbahn in Rosenheim. Und die automatische Anzeige, total durcheinander. Wenn die mit ihren Freundinnen und Freunden da gegegelt hat, war alles durcheinander.
Hans Bender nimmt Annemarie Schaber schließlich mit nach Freiburg und macht weitere Untersuchungen mit ihr. Welche genau, ist nicht überliefert. In einer Doku sagt sie Jahrzehnte später, dass sie keine Ahnung hat, was das alles sollte. Sie kündigt schließlich in der Kanzlei Adam.
Ja, sie ist dann weggezogen, habe ich gehört. Ich habe mich mit ihr dann einmal getroffen. Aus Rundenau von Augsburg, glaube ich, hat dann geheiratet. 2 Töchter. Und dann ist nichts mehr gewesen, angeblich.
Die Vorfälle in der Kanzlei Adam hören auf, als Annemarie Schaberl nicht mehr da ist. Interessanterweise scheint das allen Beteiligten als Erklärung dieser Ereignisse zu reichen. Erich Schadl ist einer der wenigen Zeitzeugen, die noch leben. Und er erzählt gerne vom Winter 1967 und seinen Untersuchungen in der Kanzlei Adam. In ein paar Wochen wird er wieder einen Vortrag halten, wenn sich ein Verein von ehemaligen Mitarbeitern der Stadtwerke trifft. Außerdem ist ja dieses Jahr Jubiläum, 50 Jahre Spuk. Da wird es sicherlich auch irgendwas geben, sagt er. Für ihn war die Zeit in der Kanzlei eine besondere. Erich Schadl hat Dinge erfahren, die er vorher nicht für möglich gehalten hätte.
Ohne weiteres. Also wenn man es vorher erzählt hätte, hätte ich das auch nicht geglaubt. Aber wenn man das selber erlebt hat und so ist den anderen auch gegangen, dann ja, ist man vor der Tatsache gestellt und dann muss man das klären.
Der Spuk von Rosenheim. Elifee hat uns da mitgenommen zu dieser Geschichte. Übrigens, die Psychokinese, die da als Lösung des Problems herangezogen wird, also dass jemand mit dem Geist irgendwie Dinge bewegen kann, das ist alles andere als eine bewiesene wissenschaftliche Theorie. Die Parapsychologen haben bisher keine Beweise dafür vorlegen können, dass es sowas gibt. Julia Rosch, Redakteurin der 100, ist immer noch bei mir im Studio. Julia, am Ende sagt ja Erich Schartl, der Elektriker, der sich damals mit den Vorfällen in der Kanzlei beschäftigt hat, dass er einfach irgendwann glauben musste, dass es sich da um Spuk gehandelt hat oder eben um Psychokinese. Ne? Gibt es nicht noch andere Erklärungen für diese Vorfälle? Ist ja lange her, ist viel untersucht worden.
Es gibt schon zumindest Ansätze, diese Vorfälle nochmal zu erklären, weil nachdem sich der Parapsychologe Hans Bender mit den Vorfällen beschäftigt hat, haben eben andere Leute auch nochmal drauf geguckt, weil die gesagt haben, das gibt's doch gar nicht, diesen Kram, den er da rausgefunden haben will. Diese Leute, die wollten eben nicht einfach nur glauben, wie der Elektriker Erich Schartl, sondern die wollten wirklich wissen.
Das kann ich gut verstehen, denn es ist schwer auszuhalten, auch sowas nicht zu wissen. Haben die Leute denn was rausgefunden?
Nicht so richtig. Also der Kriminologe Herbert Schäfer hat 1994 ein Buch über den Zustand der Parapsychologie geschrieben. Und darin erläutert er, dass zum Beispiel hinter so unerklärlichen Phänomenen wie die in der Anwaltskanzlei häufig auch so einfach mutwillige Handlungen stecken. Also dass es sich nicht um Spuk handelt, sondern eigentlich um einen Streich.
Das war ja auch so ein bisschen in der Geschichte da, dass dieser Auszubildenden Annemarie Schaberl da sowas vorgeworfen wurde oder dass da latent so ein Verdacht im Raum wurde. Aber nachgewiesen ist es nie worden, oder?
Nee, man konnte der Annemarie bis heute nicht nachweisen, dass sie irgendwie absichtlich die Bilder gedreht hat oder ähnliches. Und ich glaube, genau das macht diese Geschichte vom Spuk von Rosenheim so spannend. Weil wir uns eben immer nachfragen, was war denn da bloß los? Ja, und irgendwann ist wohl mal ein Zauberkünstler in die Anwaltskanzlei gegangen. Super. Alan hieß der und der kam aus Wien und der hat sich diese Kanzlei mal genauer angeschaut.
Hat der was gefunden?
Ja, der hat Nylonfäden gefunden.
Okay, Nylonfäden heißt? Also
genau, Nylonfäden, also super dünne, fast durchsichtige Fäden, die zum Beispiel an einem Wandteller befestigt waren oder an einer Lampe. Naja, und daran hätte ja jemand ziehen können.
Also
und
sowas dann, gebaut, eine Vorrichtung, um Spuk herbeizuführen.
Genau, da hätte ja jemand dran ziehen können, dann bewegt sich vielleicht die Lampe oder der Wandteller dreht sich plötzlich oder eben es spukt. Und in einem Zeitartikel aus dem Jahr 1970 ist sogar die Rede von einem Gummiknüppel hinter einem Regal, der möglicherweise diesen Spuk akustisch verstärkt haben könnte.
Also diese Klopfgeräusche, die da beschrieben wurden,
genau.
Das Knallen.
Mhm. Und irgendwann kam es dann sogar mal zu einem Prozess, weil dem Rechtsanwalt Adam wurde vorgeworfen, er liebe eben seine Geister und habe diesen Spuk inszeniert. Und dagegen hat er halt damals geklagt.
Ist denn da was rausgekommen, wenn es einen Prozess gab?
Nee, da ist auch nicht wirklich was rausgekommen, weil soweit ich in dem Zeitartikel von 1970 das noch nachlesen konnte, sind auch ein paar Gutachter nicht vor Gericht erschienen. Und das erzählt ja auch der Elektriker Erich Schartl in dem Beitrag von Elifee. Es ist nie richtig rausgekommen. Es war nur klar, als die Annemarie verschwunden ist, war eben auch der Spuk vorbei. Und ich glaube, dass es bei uns Menschen manchmal einfach so ist, dass bevor wir uns damit abfinden, dass wir einfach keine Erklärung für etwas haben, gehen wir halt einfach hin und glauben vielleicht an etwas Übersinnliches.
Oder wir glauben dann auch an sowas wie Psychokinese.
D-Radio Wissen 100.
Gibt's doch gar nicht, heißt die Sendung heute. Und Julia Rosch ist noch bei mir im Studio, 100-Redakteurin. Und Geschichten, Julia, wo wir denken, gibt's doch gar nicht, die hören wir als Journalisten in der letzten Zeit relativ häufig und um die geht es auch ganz oft in unserem Metier. Fake News ist da so ein Stichwort. Fällt dir spontan so eine Geschichte ein, die es nicht gegeben hat?
Ja, die ist jetzt nicht so schlimm wie Fake News, weil es geht um ein Tier.
Okay, also nicht dieses klassische, da geht es irgendwie um Flüchtlinge oder sowas, keine Politpropaganda?
Nee, ja. Ein Tier, ein
Was
Pinguin.
Für ein Tier?
Pinguin. Ja, süß. Kleiner, süßer Pinguin. Wenn du bei Google drei Begriffe eingibst, Pinguin, geklaut und Rucksack, da kommen so 15.000 Ergebnisse.
Ja, super.
Und dahinter steckt eine Geschichte. Also 2008 hat der Spiegel geschrieben unter der Überschrift Grundschüler entführt Pinguin aus Zoo.
Nicht schlecht. Ich habe gerade gedacht, Pinguin klaut Rucksack, aber so wird auch ein Schuh draus. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, Grundschüler entführt Pinguin aus Zoo. Ist ja schon mal kurz zusammengefasst. Ne? Einmal Köln Richtung Siegerland und zurück. Ein kleiner Pinguin war bei der Klassenfahrt von Grundschülern dabei. Das hat wohl angeblich der Dieter Alt-Rogge, steht es hier, ein Leiter des Forstamts, der die Kinder begleitet hat, gemerkt, indem er gesehen hat, dass bei einem Kind auf der Rückbank die Hose komplett nass war, weil der seinen Rucksack auf dem Schoß hatte und es tropfte, weil eben in diesem Rucksack ein kleiner Pinguin war. So, daraufhin sei dann der Bus umgekehrt und sie haben den Pinguin zurückgebracht.
Hört sich an irgendwie nach einer Geschichte, die passiert sein könnte tatsächlich.
Ja, die Geschichte ist auch total süß. Ja. Also ich finde die bezaubernd, weil Pinguine sind einfach auch so bezaubernd niedlich und dumm. Aber die Geschichte stimmt nicht. Und sie ist eigentlich so eine Art Urban Legend, wie das in Hipsterdeutsch heißt. Und ich glaube, 2008 hat man das auch noch gesagt. Heute würden wir vielleicht eher noch Fake News dazu sagen. Damals haben schon die Zoodirektoren und so alles dementiert und gesagt, die Geschichte stimmt nicht, ist alles falsch. Aber die taucht immer wieder auf. Und wenn man so ein bisschen nach der Geschichte sucht, fällt einem auf, okay, die gab es auch schon 1993, wurde die schon mal in irgendeiner amerikanischen Zeitung erzählt oder so.
Und so ist das ja mit vielen der Geschichten, über die wir reden, wenn wir von Fake News sprechen, auch. Ne? Die gab es ja auch schon oft früher, es sind immer wieder die gleichen Schemen. Und mit Fake News sind wir auch mittendrin im Thema, was uns hier in der D-Radio Wissen Redaktion natürlich auch wichtig ist und häufig beschäftigt.
Ja genau, Fake News sind ja jetzt seit Donald Trumps Präsidentschaftskandidatur und auch seit die Website Breitbart News immer bekannter wird, ein ziemlich wichtiges Thema. Und das Absurde daran ist so ein bisschen, also gerade in Bezug auf Donald Trump, dessen Pressesprecher und auch auf Breitbart News, ist, dass die immer wieder sagen, also anderen Medien vorwerfen, sie würden Lügen verbreiten und aber selber auch Fake News verbreiten.
Genau,
also
Trump hat ja CNN auch Fake News genannt, ne, in der Pressekonferenz zum Beispiel.
Genau, und dann hat irgendwann seine Beraterin Kellyanne Conway hat dann alternative Fakten vorgeschlagen. Und das ist irgendwie sowas, wo ich echt so denke, ich weiß einfach nicht mehr, was ich glauben soll.
Ja, aber es ist ja jetzt wirklich kein neues Phänomen. Ne? Falschmeldungen gab es vor Donald Trump schon und damit waren wir Journalisten ja auch vorher konfrontiert immer wieder.
Genau, früher hieß es Hoax oder Scam und Medien, auch die Radio Wissen, fallen da auch immer mal wieder drauf rein. Also manchmal ist es einfach so, dann ist irgendeine Geschichte da, die hört sich prima an, wie die vom Pinguin, die erzählt sich super schnell in 2 Minuten und zack, ist die irgendwie on air erzählt oder so. Also diesen Fehler muss ich sagen, ich würde es lieber sagen, wir machen ihn nie, aber er ist uns auch schon passiert.
Na klar.
Und das ist immer sehr ärgerlich, dann muss das richtig gestellt werden, korrigiert werden und so weiter.
Ja, aber es ist für uns präsent, also wir haben das im Hinterkopf, das Thema, das muss man vielleicht auch sagen, und diskutieren ja sehr, sehr viel drüber. Also es gibt so Signale, wenn jemand ein Thema vorstellt oder wenn jemand eine Pressemitteilung reinbringt und da ist eine sehr spannende Geschichte, wird man erstmal aufmerksam und denkt so, ist da wirklich was dran?
Genau, und deswegen ist es bei uns oft so, dass wir gerade Kollegen haben, die sich zum Beispiel viel mit Wissenschaftsmeldungen beschäftigen, die Sachen oft 3, 4, 5 Mal hinterfragen, bevor sie sagen, okay, können wir im Programm machen. Und an anderen Stellen sind wir zum Beispiel auch immer total froh über das Feedback unserer Hörer, die uns oft bei Twitter, Facebook und Co. auch mal auf solche Fehler hinweisen und sagen, hey, was sagt ihr denn da? Und dann sind wir quasi immer wieder in so einem, könnte eigentlich sagen, Rechtfertigungszwang, wo wir dann eher sagen müssen, manchmal auch, okay, da haben wir Mist gebaut, dazu müssen wir dann auch stehen.
Wir sind Menschen, wir machen Fehler und wir freuen uns, wenn wir die Fehler korrigieren können. In der 100 sind wir ja auch irgendwie gefährdet, sagen wir mal so, weil wir wollen ja tolle Geschichten erzählen hier. Tolle Geschichten von Menschen, außerordentliche Geschichten und das sind ja oft die Geschichten, wo es so, oh, kann das wirklich stimmen? Also wo es so knapp da so in die Richtung geht, ne? Nur das Gute ist, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben hier für die langen Geschichten.
Genau, wir haben ein bisschen mehr Zeit, die vorzubereiten. Der andere Vorteil ist, dass diese Geschichten, die wir hier in der Sendung erzählen, halt oft Geschichten sind, bei denen kennen wir die Protagonisten. Die sind, haben wir mal kennengelernt. Das sind vielleicht Freunde von Freunden oder so. Und dann ist es viel leichter, es nachzuprüfen, als wenn wir eine Meldung bekommen über den sonderbaren Tod eines Mannes in Japan, wo wir gar nicht wirklich jemanden anrufen können und fragen können, stimmt das? Und ich glaube, immer dann, wenn man nah dran ist, ist es leichter, das zu erzählen.
Und wenn man ein bisschen Zeit hat zu recherchieren. Julia Rosch, danke.
D-Radio Wissen 100.
Es ist ja schon unglaublich, an was Menschen so alles glauben. So Sachen, da möchte man Menschen schütteln und brüllen, denk doch mal bitte nach, benutz doch mal gerade für eine Minute dein Gehirn. Du hast doch auch Bio-Unterricht gehabt, Chemie, ja. Lichtnahrung ist so ein Thema. Eine Freundin hat mir mal erzählt, da gibt es so einen Yogi, ja, der sich nur von Licht ernährt. Der isst gar nichts, der trinkt gar nichts. Kann nicht sein, habe ich gesagt. Ihre Antwort, du immer mit deiner Wissenschaft. Und sie ist nicht die Einzige. Es gibt eine ganze Szene von Menschen, die behaupten, sie würden sich nur von Licht ernähren. Auch 100-Reporter Nail al-Saidi glaubt nicht an Lichtnahrung, aber ihn hat die Sache trotzdem so fasziniert, dass er unbedingt einen Lichtesser treffen wollte.
Vor ein paar Jahren hat ein Freund mal im Scherz gesagt, heute bin ich so faul, ich habe noch nicht einmal Lust zu essen. Am liebsten wäre ich jetzt eine Pflanze. Ein bisschen Photosynthese und die Sache mit dem Essen wäre geritzt. Ja, das wäre ein einfaches Leben. Nie wieder einkaufen, kochen müssen oder Geld ausgeben für gesunde Ernährung. Aber es wäre auch ein ziemlich ödes Leben, mit Wurzeln im Boden festgekettet. Oder noch schlimmer, als Topfpflanze auf einer Fensterbank, abhängig von der Gießkanne eines Menschen. Nein, für mich wäre das nicht. Gut, dass ich keine Pflanze bin. Und gut, dass wir Menschen mehr zum Leben brauchen als die Energie des Sonnenlichts. Bis vor kurzem habe ich gedacht, jeder denkt so. Doch dann habe ich gehört, dass es Menschen gibt, die sich angeblich nur von Licht ernähren und ansonsten von nichts. Wie soll das nur gehen? Stellen sie sich in die Sonne und dann produzieren sie Kalorien wie ein Gänseblümchen? Unmöglich, sagt mein Verstand. Doch im Internet kursieren die wildesten Geschichten. Menschen, die dank Meditation und dem sogenannten Lichtnahrungsprozess schon seit Jahrzehnten ohne Essen auskommen sollen. Der Guru der Szene ist Ellen Grieve, eine 67-jährige Australierin. Sie selber nennt sich Jess Moheen.
Hi, my name is Jess Moheen. I'm from Australia. Some people call me a scientist of energy fields, and it's been now 13 years since I've been allowing the energy of prana to bring me all my vitamins and minerals and nourishment. And it was a journey I began, I guess, in 1993, but had probably 20 years preparation for before that.
Prana, das soll ihr täglich Brot sein. Seit 20 Jahren und sonst nichts. Prana, das kommt aus dem Hinduismus und bedeutet Lebensenergie, so wie im Chinesischen das Qi. Dieses Prana soll also das Licht in der Lichtnahrung sein, das Jess Moheen und ihre Anhänger mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt. Ihrer Meinung nach steckt Prana in jedem Menschen. Es funktioniert aber erst dann, wenn man komplett aufs Essen verzichtet. Bekannter wurde die Idee der Lichtnahrung vor ein paar Jahren, als ein Dokumentarfilm darüber ins Kino kam.
Es geht mir einfach gut, seit ich nichts mehr esse.
Ich brauche also auch nicht arbeiten für die Nahrung.
Das hat den Preis, dass ich halt nichts mehr esse.
Das ist denkunmöglich.
Warum sollten die alle gelogen sein?
Bitte, wo nimmt er seine Energie her? Es fällt der Stuhl weg, okay? Das ist alles.
Am Anfang war das Licht, heißt der Film von 2010. Er behauptet, dass es wissenschaftliche Belege für Lichtnahrung gibt. Der Film wurde sogar so ernst genommen, dass es dazu Talkshows im Fernsehen gab. Zwei Jahre nach der Premiere ging ein Todesfall durch die Presse. Eine Schweizer Kinobesucherin hatte sich von der Idee anstecken lassen. Beim Selbstversuch ist sie dann verhungert. Auch in Australien haben zuvor schon Menschen Jess Moheen nachgeeifert und sind gestorben. Doch die Idee ist immer noch in den Köpfen der Szene. Ich wende mich an die Gesellschaft für wissenschaftliche Untersuchung. Sie beobachtet kritisch die esoterische Szene, in der sich die Idee von Lichtnahrung ausgebreitet hat. Der Mediziner und Biochemiker Viktor Weishäupel antwortet per Mail. Wissenschaftliche Belege für Lichtnahrung gäbe es keine. Und eigentlich will er sich mit solchen Spinnereien überhaupt nicht auseinandersetzen.
Ich halte alle diese Lichtnahrungsmenschen ausnahmslos für bewusste Schwindler oder realitätsgestörte Personen. Ich halte es eigentlich auch für nicht notwendig, eigentlich sogar zweifelhaft, darüber ein Programm zu gestalten. Es werden ja auch keine Programme über die Frage gemacht, ob die Erde eine Scheibe sei oder nicht, oder ob man mit Wasser einen Motor betreiben könnte.
Dann nehme ich Kontakt zu Johannes Fischler auf. Er ist Psychologe in Wien und hat lange Zeit undercover in der esoterischen Szene recherchiert. Daraus entstanden ist das Buch New Cage. Darin beschreibt er, wie Esoterik durch die neuen Medien verbreitet und zu Geld gemacht wird.
Angefangen hat alles damit, dass gute Freunde von mir vor einigen Jahren immer tiefer in diese spirituell-esoterische Szene abgetaucht sind. Und die haben es zu Wege gebracht, binnen relativ kurzer Zeit ihr gesamtes Geld buchstäblich in spirituelle Energie zu transformieren.
Von da an wollte er verstehen, was Menschen zur Esoterik treibt und was sie daran fasziniert, sowie die Idee, nur von Lichtnahrung leben zu können, obwohl wissenschaftlich bewiesen ist, dass es unmöglich ist.
Jeder normale Mensch stirbt bereits nach einer Woche an Dehydrierung und Jess Moheen hat sich einmal selbst einem Versuch unterzogen, ja, mit einem TV-Team und die Propagandistin musste bereits nach 4 Tagen abbrechen wegen Dehydrierung.
Wie unrealistisch die Idee von Lichtnahrung auch sein mag, ihre Anhänger sind sehr echt. Was bringt sie nur dazu, komplett aufs Essen verzichten zu wollen? Übers Netz bekomme ich schnell Kontakt zu zwei Verfechtern der Lichtnahrung. Beide sind zu einem Interview bereit. Die Frau aus Niedersachsen sagt, dass sie einmal 6 Wochen lang nur von Licht gelebt hat. Und der Mann aus Siegen erzählt mir, dass er es sogar auf ein Dreivierteljahr geschafft hat. Mit ihm verabrede ich mich. Thorsten Albert empfängt mich in seiner Wohnung. Hier lebt und arbeitet er als Heilpraktiker. Schon an der Wohnungstür riecht es nach Räucherstäbchen. Er führt mich in sein Behandlungszimmer. Aus den Lautsprechern plätschen sphärische Klänge. Reiki-Musik ist das, sagt er, die mit Delfingesang. Es ist eine andere Sphäre, die ich hier betrete. Es ist die Welt eines 36-jährigen Mannes, der sich für beinahe alles interessiert, was der Selbstfindung dient. Aufgewachsen ist er in der DDR, ganz ohne Religion. Also hat er sich später selber auf die Suche gemacht nach einem Glauben.
Seit dem 18., 19. Lebensjahr beschäftige ich mich mit spirituellen Themen. Angefangen hat es eher mit Naturvölkern, Schamanismus und so weiter.
Seine Regale sind voll mit spirituellen Büchern. Meditation, Yoga, Hinduismus, Taoismus. Und auch in der Küche hat er schon einiges ausprobiert, erzählt er mir. Zum Beispiel vegetarisches Essen und ayurvedische Ernährung.
Das war so der erste Schritt. Und so habe ich mich dann natürlich auch mit anderen Formen vom Fasten, vom Ernährung, die einfach für die Meditation oder für den yogischen Weg einfach günstig sind, beschäftigt. Zum Beispiel auch Rohkost. Das war dann meine Vorbereitung auf den Lichtnahrungsprozess. Ein Dreivierteljahr Rohkost gelebt, also nur rohe Sachen. Ja. Und so kam ich dann auch, ja, indem man in diesen Szenerien ist oder mit Menschen in Kontakt, die auf dem spirituellen Weg sind, dann auch zur Lichtnahrung.
Am Fenster steht eine Liege zur Hypnose. Wir setzen uns auf die Couch an der anderen Seite. Ich schaue auf ein Didgeridoo und lasse mir von seinen Erfahrungen aus dem Jahr 2001 erzählen. Damals hatte er in Bad Reichenhall einen Lichtnahrungskurs mitgemacht. Innerhalb von 3 Wochen sollten er und 7 andere Teilnehmer lernen, ihre Nahrung auf Licht umzustellen.
Also die ganzen 21 Tage wird gar nichts gegessen und die ersten 7 Tage auch nichts getrunken. Also keinen einzigen Tropfen auch nicht, wo man selbst beim Zähneputzen dann aufpassen sollte, dass man wirklich nichts verschluckt, dass dieser Prozess nicht beendet wird, sondern wirklich die ganzen 7 Tage nichts getrunken. Und dadurch geschieht dann die Umstellung im Chakrensystem, gerade zwischen dem 3. und 4. Tag.
Sein Körper soll das locker weggesteckt haben. Zunächst habe er abgenommen, aber dann wieder zugenommen und sein Normalgewicht erreicht. Die Prozedur sei hart gewesen, aber viel leichter als Fasten, sagt er. Denn beim Fasten verzichtet man auf etwas. Das fällt immer schwer. Bei seiner Umstellung auf Lichtnahrung habe er sich aber über dieses Prana gefreut, seine neue Nahrungsquelle.
Natürlich will man auch irgendwo bei der Prana-Ernährung was erreichen, aber es hat bei der Prana-Ernährung öffne ich mich eher einer anderen Form von Ernährung, nämlich vom Prana, der universellen Lebensenergie, dem Licht Gottes oder wie wir es auch immer nennen wollen. Ich öffne mich einer neuen Ernährung und ich lasse nichts weg, zwar die physische Nahrung halt schon, aber um halt noch mehr oder intensiver, feinstofflicher, reiner ernährt zu werden.
Wie ein erzwungenes Wunder hört sich das alles an, was er und die anderen 7 Teilnehmer erlebt haben sollen.
Man macht sich gegenseitig etwas vor,
sagt Johannes Fischler, der Psychologe.
Und gerade das Nicht-Gelingen wird dann innerhalb der Community tabuisiert. Und dieses kollektive Wegschauen und Wahrhaben wollen, das schweißt dann die Involvierten wie magisch zusammen. Wir reden hier konkret von Utopien und um unerreichbare Utopien herum, da versammeln sich Gemeinschaften von Auserwählten. Utopien, die dürfen eben nicht real werden, denn ansonsten wäre ja schlagartig der ganze Spaß vorbei.
21 Tage lang hungern die Teilnehmer, meditieren und tauschen sich gegenseitig über ihre Gefühle aus, die bei dieser Wahnsinnstour an die Oberfläche kommen.
Gefühle, die man vorher unterdrückt hat, von Wut, Angst ist natürlich auch, Themen wie Todesangst kommen hoch. Ne? Dass es einfach schön ist, dass man das untereinander austauschen kann und besprechen kann. Ne?
Ich höre Thorsten Albert zu und denke nur, was für ein extremer Weg auf der Suche nach sich selbst. Warum nur so auf die harte Tour? Warum hat er all diese Strapazen auf sich genommen, die doch lebensgefährlich sind? Es gibt auch sanftere Methoden, um zu spiritueller Erkenntnis zu gelangen.
Es gibt natürlich, klar, viele schonendere, sanftere, die vielleicht dann länger dauern. Aber so geht jeder so seinen Weg. Der eine vielleicht ein bisschen extremer und der andere dann eher über einen sanfteren Weg. Aber die gibt es definitiv. Ja.
Eine klare Antwort zu seinen Motiven bekomme ich nicht. Der Psychologe Johannes Fischler erkennt in der Hungertortur aber ein bekanntes Muster.
Je mehr ich zu Opfern bereit bin, desto spiritueller muss ich ja sein. Also man verzichtet und konsumiert genau dadurch ein gutes Gewissen. Man heiligt sich gewissermaßen selbst. Man kann es so zusammenfassen, man generiert hieraus so etwas wie sozialen Status, so frei nach dem Wahlspruch, ich verzichte, also bin ich gut, besser und wenn ich rein von Licht lebe, dann bin ich vielleicht sogar der oder die Beste.
Ich bin schockiert, als ich höre, dass kein Arzt den Hungermarathon begleitet hat. Anwesend war neben den 8 Teilnehmern nur noch der Veranstalter, ein Heilpraktiker. Ein Arzt hätte aber jederzeit gerufen werden können, versichert mir Thorsten Albert. Nötig soll das aber nicht gewesen sein. Ab der 2. Woche ging es dann wieder bergauf.
In der 2. Woche geht es dann los mit 25-prozentigem verdünnten Saft oder also Saft mit Wasser. Ja. Und da sind die Grenzen nach oben hin auch offen. Also da kann man 2 Liter trinken am Tag, kann man 4-5 Liter am Tag trinken. Das ist letztendlich nach den Informationen, die Jasmin damals gechannelt bekommen hat, egal. Und in der 3. Woche ist es dann 40-prozentiger. Da steigert sich das.
Also mich wundert das jetzt wirklich, dass das Saftkonzentrat von 25% Saftinhalt dann auf 40 hochgeschraubt wird. Ich habe eher gedacht, es müsste doch weniger werden, damit sie sich mehr vom Prana ernähren können.
Kann ich nicht sagen, warum es so ist. Ja. Also es ist natürlich, ich meine, da sind ja dann auch trotzdem keine Nährstoffe in dem Sinne drin. Natürlich ein bisschen auch Zucker oder was auch immer dann in Saft halt drin ist. Es sind so diese Empfehlungen von der Jasmin, die wir dann durchgegangen sind. Und nach den 3 Wochen kann ja jeder sowieso für sich entscheiden, inwiefern er danach halt seine Ernährung halt gestaltet.
Thorsten Albert hat nach den 3 Wochen einfach weitergemacht. 9 Monate lang, sagt er. Nur mit einem Mix aus Tee, verdünnten Säften und diesem mysteriösen Prana.
Ich habe mich danach wohlgefühlt, voller Energie und Power. Also ganz, ganz normal, beziehungsweise eher sogar noch besser als mit normaler Ernährung, die ja doch ein eher sogar Energie klaut, hätte ich jetzt fast gesagt, als Energie gibt. Je nachdem, was man auch für eine Ernährungsweise hat.
9 Monate lang will Thorsten Albert damals mittels Lichtnahrung gelebt haben. Statt rumzuvegetieren, hat er ein ganz normales Leben geführt, erzählt er. In der Nachtschicht als Krankenpfleger gearbeitet, nebenbei noch eine Ausbildung zum Heilpraktiker gemacht und seine ersten beiden Kinder großgezogen. Ohne Essen, nur mit Nahrungsersatz aus einer unsichtbaren Energie. Ich konfrontiere Thorsten Albert mit der Kritik an der Lichtnahrung, wie sie von der Wissenschaft bestritten wird und dass man sie für Humbug hält. Er lässt sich dadurch nicht beirren. So wie ich ihn erlebe, bringt ihn wohl nichts aus der Ruhe. Für das Interview hat er sich vorbereitet. Auf dem Couchtisch vor uns hat er Bücher gestapelt, die seinen Glauben an die Lichtnahrung stützen.
Auch hier ein sehr schönes Buch auch darüber, das heißt Biophotonen, dass es hier im westlichen Bereich einfach sogar wissenschaftlich mittlerweile aufgezeigt halt wird, dass, nennen wir es, Licht in den Zellen, das wir halt alle haben und uns davon auch ernähren lassen können, dass es sogar auch belegt ist, zumindest für mich. Ja. In meinen Augen, ich kenne meine eigenen Erfahrungen, von daher, mir ist es egal, was jetzt andere dazu sagen halt, ne? Also, ja.
Ob es stimmt, was mir Thorsten Albert von seinen Erfahrungen erzählt, das kann ich nicht nachprüfen. Aber ich nehme ihm ab, dass er tief daran glaubt. Und im Kern geht es ihm wohl genau um den Glauben. Thorsten Albert erzählt mir, dass wir alle göttliche Wesen sind. Das Göttliche steckt in uns. Und um genau dahin zu kommen, hat er alle diese Strapazen auf sich genommen, um eben diesem göttlichen Licht näher zu kommen.
Und das war für mich der hauptsächlichste Aspekt dabei, die hauptsächliche Motivation halt auch. Also zu erkennen, wer bin ich wirklich? Wenn ich erstmal erkenne, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Zellen, ich bin nicht meine Organe, bin aber auch nicht meine Gefühle oder meine Gedanken. Ja, wer bin ich denn dann wirklich? Zu sehen einfach, dass wir mehr sind als unser körperliches System und dass wir sogar so stark damit verbunden sind, dass wir uns davon ernähren lassen können. Und das ist also diese Selbstfindung, dieser Selbsterkenntnisprozess. Und dieser Aspekt ist für mich das Wichtigste dabei gewesen sogar.
Man fragt sich natürlich immer, bitte, warum glauben denn Menschen diesen offensichtlichen Unsinn?
Der Psychologe Johannes Fischler erklärt es so.
Da gibt es ja im Lateinischen dieses Sprichwort, Credo quia absurdum. Ich glaube, gerade weil es unvernünftig ist. Esoterische Ideen, die dürfen eben nicht von dieser Welt sein. Esoterisch-spirituelle Heilslehren, die gehen am Verstand vorbei, direkt hinein ins limbische System. Sie verzaubern uns. Sie appellieren ans reine Phantasma. Sie entheben uns mit ihren großen Ideen aus dieser Welt hier.
Auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann, habe ich versucht, mich in Thorsten Albert hineinzuversetzen, um zu verstehen, warum er an Lichtnahrung glaubt. Aber monatelang keinen einzigen Happen essen zu wollen, das kann ich mir einfach nicht schön vorstellen. Wird die Welt dadurch nicht einfach unglaublich fade?
Aber ich hatte meinen Geschmack auch über den verdünnten Saft. Ich hatte den Tee, wenn ich mal so auf Geschmack jetzt aus war. Aber das gleichen dann auch andere Sinneseindrücke halt aus. Sei es mal, dass man sich eine schöne Räucherung oder ein schönes Öl drauf macht oder sich einfach sowas Gutes tut, auch mit einer Massage oder was auch immer. Also diese Eindrücke, das ist ja auch Genuss.
Trotzdem hat Thorsten Albert nach 9 Monaten mit der Lichtnahrung aufgehört. Er hat die soziale Bindung zur Welt vermisst, sagt er. So wie es für jeden essenden Menschen normal ist. Dass man mit der Familie am Küchentisch Zeit verbringt, gemeinsam genießt, das Leben miteinander teilt. Zurzeit ist Thorsten Albert wieder in einer Essensphase, strikt nach sattwischer Ernährung. Das ist eine Variante der ayurvedischen Küche. Er überlegt aber, schon bald wieder umzusteigen auf Lichtnahrung. Wie lang dieses Mal, das will er sich offen halten.
Nail al-Saidi über Lichtesser. Mein Vater wurde von Interpol gesucht und wir mussten flüchten. Ein Satz und die ganze Kneipe hört hier garantiert zu. Der Journalist Arno Frank hat diese Geschichte erlebt. Als er 13 war, hieß es tatsächlich plötzlich, pack deine Sachen. Und es ging los, mitten in der Nacht. Vater, Mutter, Schwester und ein Hund mit Durchfall im Mercedes Richtung Côte d'Azur. Da lebt die Familie dann luxuriös, bis es weitergeht. Wieder Flucht, wieder ins Auto. Lange hat Arno Frank die Geschichte nicht erzählt. Gerade hat er aber ein Buch drüber geschrieben, ein Abenteuerroman über die eigene wahre Story. Und für die 100 sprechen wir jetzt über diese Geschichte. Hallo Arno.
Hallo Paulus.
Wie lange ist es her, dass du die Sachen packen musstest?
Etwas mehr als 30 Jahre ist das her. Also 3 Jahrzehnte sind ins Land gegangen. 3 Jahrzehnte, in denen ich das in keiner Kneipe erzählt habe und auch sonst niemandem groß auf die Nase binden musste.
Wie alt warst du da?
12, 13, schätze ich.
Wie war euer Familienleben damals? Also was hat dein Vater zum Beispiel gemacht beruflich in der Zeit?
Der war Verkäufer, hat mit verschiedenen Sachen gehandelt, hat so Autos verkauft, Kübelwagen. Damit hat er eine Pleite hingelegt und sich anschließend als Gebrauchtwagenhändler verdungen. So einer von diesen typischen Wimpelhändlern, die man so kennt, aber auch Vertragshändler gewesen. Aber er war der Autoverkäufer, er war ein Verkäufer von Dingen. Und das Familienleben würde ich als normal und harmonisch bezeichnen zu dieser Zeit.
Irgendwann kam ja der Zeitpunkt, dass die Polizei da war. Aber vorher nochmal, was hat dein Vater denn da gemacht, dass es so weit kommen konnte?
Das wussten wir ganz lange nicht. Also wir, wenn ich sage wir, meine ich uns Kinder. So eine kleine Schwester, die 5 Jahre jünger war und ein Bruder, der ein Kleinkind war zu der Zeit. Er hat in Aussicht gestellt, dass ein großes Geschäft klappen würde und dass dann das große Geld da wäre. Was genau das war, hat er wohl mal erklärt. Das handele sich um Provisionen, Geschäfte, die er vermitteln würde. Und dann käme das ganz, ganz große Geld. Das kam dann auch. Es stellte sich halt nur heraus, dass das Geld unterschlagen war oder hinterzogen oder wie man sagt. Es gehörte ihm eigentlich nicht. Er hat es genommen.
Warum hat er das gemacht, dein Vater?
Also ich nehme an, der hat diesen Stapel Geld vor sich gehabt und sich überlegt, begleiche ich damit irgendwie die Schulden und stehe wieder bei Null da oder setze ich alles auf diese eine Karte und nehme meine Familie mit und verschwinde aus Deutschland.
Arno, du hast vorhin gesagt, ihr als Kinder hattet keine Ahnung, was da genau passiert ist. Wie war es denn mit deiner Mutter?
Also die wusste wohl Bescheid und die hat das auch mitgetragen. Das war eine elterliche Geschichte, die wurde da nicht mitgezwungen oder so, sondern die Eltern haben sich gemeinsam entschlossen, diesen Weg zu gehen.
Kommen wir jetzt mal zu dieser einen Nacht, an der ihr dann plötzlich los musstet. Mhm. Was ist vorher passiert, dass es so weit gekommen ist?
Es ist so, dass die Polizei vor der Tür stand. Die waren noch nicht drin, aber die waren da und wahrscheinlich ging es auch nur um eine Vorladung, also man rückte der Familie auf die Pelle. Wir Kinder wussten auch schon, dass die Polizei etwas ist, vor dem man sich besser versteckt. Das waren nicht unsere Freunde und Helfer, sondern Vollzugsorgane der Banken oder des bösen Staates, die uns und vor allem unserem Vater irgendwie ans Leder wollten. Da zog sich's zu, so, und das war wohl höchste Zeit, sich diese Angelegenheit entweder zu stellen oder aber die Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen und sich aus dem Staub zu machen.
Wie hast du diese Nacht erlebt?
Dem ging ja voraus, also Wochen und Monate lang, dieses, es wird irgendwann mal großes Geld geben und nächste Woche ist es soweit. Und nächste Woche ist es soweit. Na, noch nicht, aber nächste Woche dann ganz bestimmt. Und auf diese Weise, wahrscheinlich hat der Vater oder haben die Eltern auch selbst daran geglaubt, verliert man schon so ein bisschen den Kontakt zur Realität. Das heißt, du hörst dann auf, an der Schule dich anzustrengen, weil du bekommst gesagt, die Lateinarbeit, die musst du nicht mehr schreiben und ob du versetzt wirst, ist auch egal. Man lässt soziale Kontakte schleifen. Man lebt eigentlich nur noch im Hinblick darauf, dass dieser Jackpot eigentlich jetzt ausgezahlt wird, bald. Und von daher war es eine sehr große angenehme Überraschung, eines Nachts von den Eltern geweckt zu werden und gesagt zu bekommen, zieh dich an, wir ziehen um.
Und dann seid ihr wirklich einfach direkt ins Auto, Sachen packen ins Auto, oder was?
Genau, genau. Einige Sachen waren schon gepackt, andere wurden dann noch dazu geworfen und als das Auto voll war, rollten wir damit durch die Nacht, durch den Pfälzerwald, das spielt alles in Kaiserslautern, nach Frankreich, auf die Autoroute du Soleil und dann in einem Rutsch durch, Menschen kennen das bestimmt noch als die übliche Urlaubstour, auf Marseille zu und dann rüber Richtung Nizza, Cannes.
Eine schöne Fahrt, trotzdem eine irgendwie völlig absurde Situation. Du warst damals 13.
Ja.
Hattest du nicht Angst?
Man vertraut, also Mann, ich sage jetzt Mann, aber ich meine mich oder auch meine Geschwister. Mann vertraut schon seinen Eltern.
Also klar,
was die sagen, ist richtig. Und was die beschließen, hat Hand und Fuß. Und wenn sie sagen, wir machen das jetzt, und sie haben es ja lange versprochen, dass das alles klappen würde eines Tages, dann ist es eine total erfreuliche und höchst abenteuerliche Angelegenheit, vor der man überhaupt keine Angst hat. Im Gegenteil, das ist eine aufregende Sache, die jetzt passiert, weil wir ließen unsere Schule und unsere Freunde und alle sozialen Kontakte einfach hinter uns mit der klaren Aussicht, ein vollkommen neues, aufregendes, mondänes Leben im Reichtum führen zu können.
Und das ist auch das, was dein Vater euch versprochen hat.
Genau. Das ist das, was er versprochen hat und das ist auch etwas, was er sofort eingelöst hat. Das muss man sagen. Also wir wohnten dann erst zur Miete in einem Örtchen namens Golfe Juan zwischen Antibes und Cannes. Und recht fix mieteten wir uns ein in einer wunderschönen Villa, die es heute auch noch gibt, mit Blick auf die Bucht und auf das Mittelmeer. Und es wurden teure Spielzeuge angeschafft, elektronische Spielgeräte, so Schmuck für die Mutter, und teure Kleider und also Sportwagen und sowas alles.
Das heißt, das war für euch alle sowas wie ein Traum, also auch für dich als Kind.
Das war für mich ein Traum, ich habe ein Moped gekriegt und durfte es fahren mit 13. Ja.
Ein Idyll, in dem ihr dann wart, wie lange hat das gehalten?
Es war ein südfranzösischer Frühling, ein südfranzösischer Sommer bis in den Winter hinein. Nicht ganz ein Jahr. Ein Schuljahr, das ich da auch verbracht habe auf einer internationalen Schule, wo ich Französisch gelernt habe. Und das war quasi unser Sommer in Südfrankreich.
Was ist denn in Sachen Kriminalität, in Sachen Fahndung, was deinen Vater angeht, in der Zwischenzeit in Deutschland passiert?
Wir erfuhren von Freunden der Familie, die uns dann doch auch mal besucht hatten, dass es so ernst würde, dass sie ihn suchen in Deutschland, dass die Polizei bei den Großeltern aufschlägt und Erkundigungen einzieht. Das war halt Mitte der 80er Jahre. Kein GPS, keine Rasterfahndung.
Keine Smartphones.
Keine klar. Smartphones, ganz genau. Also wir waren nicht so leicht zu tracken, glaube ich.
Und keine Spuren hinterlassen.
Keine Spuren hinterlassen. So. Wir sind überhaupt nicht. Wir sind spurlos verschwunden zu dem Zeitpunkt. Da muss man erstmal drauf kommen, wo die jetzt sind. Also wir hörten dann, also wohl die Eltern noch vor den Kindern, dass die so langsam hinter uns her sind. Aber da haben die Eltern großen Wert drauf gelegt, dass wir Kinder davon jetzt erstmal nicht belastet wurden. Und das war auch so eine ferne Sache.
Aber was ich nicht so ganz verstehe, ist, also ihr lebt da in Saus und Braus und ich verstehe ja, dass das Leben die Eltern genießen, dass ihr das genießt und dass dein Vater dieses Leben erstmal nicht aufgeben will. Aber wenn man dann doch merkt, dass es enger wird, dass man gesucht wird und dann irgendwann ja eben auch international über Interpol gesucht wird, wäre das nicht der Moment gewesen zu sagen, ich lass die Scheiße jetzt, ich stelle mich, auch um meine Kinder zu schützen und meine Familie?
Das wäre es wohl gewesen. Der hat so einen Tunnelblick aufs Geld gehabt und es ging ja schon einiges weg an Kohle, weil man zahlt ja auch an für die Miete und man kauft teure Sportwagen und sowas alles. Und was er dann versucht hat, war Geld zu verdienen im Casino. Also der ist Roulette-Spielen gefahren jeden Abend. Das hat er also berufsspielermäßig dann so aufgezogen.
Kann man an der Côte d'Azur auch gut machen?
Ja, das kann man eigentlich gut machen. Man braucht halt nur wirklich viel Kapital. Also der war halt in Cannes und in Nizza und in Monaco und hat da vermutlich dann so die letzten Reste des unterschlagenen Vermögens verjubelt, weil das natürlich nicht geklappt hat mit seinem todsicheren System.
Dann irgendwann Er hat am Traum festgehalten, wurde es aber so eng, dass ihr weg musstet aus Südfrankreich. Was ist da passiert?
Das war das zweite Mal, dass die Polizei da war, dann auch schon im Haus. Das waren nur so normale Flicks, so Gendarmen, die eine Vorladung vorbeigebracht haben. Womit aber klar war, dass sie uns jetzt haben, dass sie also wissen, wo wir sind. Also mit sie meine ich, das ist das Ominöse, die hinter uns her sind, so, wo uns nie ganz klar war, wer das jetzt gewesen ist. Aber da wurde es sozusagen ernst und gleichzeitig war kein Geld mehr da. Und das war auch der Moment, wo wir Kinder erfuhren, dass das Vermögen, das wir hatten, erstens aufgebraucht war und zweitens aus einer kriminellen Aktion stammte, also dass das alles auf Sand gebaut gewesen ist, dass der Vater tatsächlich gesucht wird, dass es Fakt ist und dass sie uns wirklich auf den Fersen sind in dem Moment.
Wo seid ihr hin?
Das ist der Moment, an dem man sich hätte stellen müssen eigentlich. Und stattdessen in einem Verzweiflungsakt sind wir dann weiter geflohen nach Portugal.
Mhm. Und wie ging das? Also wenn ihr schon gefunden worden seid,
dann... Und es ist kein Geld mehr da.
So, genau. Da muss ja irgendwo was passieren.
Ja, was machst du da? Ich glaube, genau die Frage haben die Eltern sich damals auch gestellt. Und wie es der Zufall so wollte, wurde auf dem Nachbargrundstück damals ein Haus gebaut, eine neue Villa. Die steht heute, ist fertig. Und auf dieser Villa waren mehrere Gastarbeiter und der Vorarbeiter war Portugiese. Und die Eltern haben sich mit diesem Portugiesen angefreundet, offenbar eben auch schon in der Absicht, ihn als Fluchthelfer zu nutzen. Und dieser Mensch, ein herzensguter Typ, an den ich mich noch sehr gut erinnere, wurde dann von den Eltern bestochen mit den übrig gebliebenen kleinen Statussymbolen, so Patek Philippe Uhren, Cartier Brillen, Autos, mein Moped, uns mitzunehmen nach Portugal, weil ja kein Geld mehr da war. Und der hat es gemacht.
Die Statussymbole, dein Moped ist weg.
Ja, das war
vorher
schlimm.
War das irgendwie ein schönes Leben. Ja. Das hat sich radikal geändert dann für dich und deine Geschwister, oder?
Genau, das hat sich in dem Moment radikal geändert. Und ein Problem war, dass wir das auch gelebt haben. Also wir haben es auch gerne gelebt. Ich nehme an, da spreche ich jetzt für mich, meine Geschwister waren dann noch klein, aber man fühlt sich dann auch wie so ein Komplize. Wir waren eben auch drin in der Geschichte. Man empfindet dann sowas wie eine schuldhafte Verstrickung mit den Geschäften der Eltern. Wir waren ja auch Nutznießer davon und wir mochten das, wie es war. Und nun setzen sich die Eltern dahin, gestehen, dass das alles kriminell war, so, und sagen, aber sie wissen einen Ausweg, wir müssen einfach weiter weg, wir suchen unser Glück jetzt anderswo.
Dein Vater klingt ja so, als ob er eigentlich immer irgendwie dann doch einen Plan aus der Tasche gezogen hat. Also das jetzt mit dem Gastarbeiter aus Portugal. Was hat er denn vor, in Portugal zu machen? Wie sollte das aussehen, eure Rettung nach Portugal?
Ich glaube, man kann sich den als so einen Filou vorstellen, einen sehr charmanten Typen, der in der Lage war, die Leute zu überzeugen und ihnen Geschichten aufzutischen, die dann auch geglaubt worden sind von den Leuten. Er war ja auch nicht alleine, sondern der hatte eine große Familie dabei und eine freundliche Frau und zwei, drei nette Kinder und so weiter. Wir landeten dann über Umwege in Lissabon, alleine dann wieder, also als Familie, und mieteten uns dort in einem sehr schönen Hotel ein, in dem der Vater die Bediensteten, den Concierge und den Direktor davon überzeugt hat, dass er jetzt Diplomat sei, dem das Gepäck am Flughafen gestohlen worden ist und der aber beabsichtige, sich ein schönes Haus zu kaufen, und es dauert nicht lange, dann kommt aber Geld aus Deutschland und dann wird er das alles begleichen können. Und so hat er die Leute immer wieder so von Woche zu Woche hingehalten und so lebten wir dann eigentlich dann schon von der Hand in den Mund, tatsächlich auch hungernd, in diesem Hotelzimmer. Wie Gespenster, und niemand durfte wissen, was eigentlich los war.
Ist ja klar, dass das Geld nicht kommt. Woher soll das auch kommen? Was ist passiert?
Also der hatte schon immer noch Freunde angezapft und Geschäftskollegen, also früher ging das mit postalischer Anweisung. Man musste dann ins Postamt und dann wartet man, ob es was gibt. Und er hat ewig telefoniert. Es gab ja kein Handy. Man musste dann von diesem Berg in Lissabon runterlaufen, in die Post und dann ein Ferngespräch führen und sowas alles. Und es gab wohl mal eine kleine Summe von ich weiß nicht wem. Schließlich aber halt überhaupt nichts mehr, woraufhin der Vater einen neuen Plan gefasst hat, was er denn tun könnte, um zu Geld zu kommen. Und dieser Plan bestand darin, einen Escort-Service aufzumachen.
Also Nutten, ja?
Ja, ganz genau. Ein Call-Girl-Ring war etwas, was ihm tatsächlich vorschwebte. Deswegen, also wenn du sagst, der hat immer Pläne und so, ein Plan ist was Hand und Fuß hat. Im Grunde waren es alles totale Verzweiflungsakte, was uns aber als Kindern überhaupt nicht klar war, sondern der Vater hat eine Idee, der kennt die Welt, der erklärt sie dir auch fortwährend und der wird schon wissen, was er da hat und was er da vorhat und wie das klappen wird, ja.
Der Escort-Service, das können wir jetzt, glaube ich, so feststellen, hat nicht geklappt. Du sagtest ja auch, die Ideen waren nicht sehr substanziell irgendwie.
Es war nicht ausgereift, ja.
Was war der Punkt, wo dann klar war, jetzt ist alles vorbei?
Das war, nachdem die Pläne mit dem Start-up des Callgirl-Rings sich zerschlagen hatten, war dann auch irgendwann die Geduld der freundlichen Hotelleute erschöpft. Und die haben ihm dann die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, nächsten Montag ist aber das Geld dann wirklich da, sonst sehen sie sich genötigt, die Polizei zu rufen. Was zu dem Zeitpunkt halt schon fast eine Erlösung war. Also übrigens eine weitere Gelegenheit, sich zu stellen.
Ja, aber wieder nicht.
Nein, wieder nicht.
Wohin?
Schon wieder nicht. Wieder zurück nach Deutschland, diesmal mit einem gemieteten Auto, das dann natürlich auch geklaut wurde. Und ich erinnere, und das schreibe ich auch in dem Buch, dass gar nicht genug Geld da war für den Sprit bis nach Deutschland. Das ist sehr weit, das sind fast 3000 Kilometer. Aber Vater hatte ausgerechnet, dass es reicht für Paris, wenn wir nichts essen, so, und sehr sparsam fahren. Und in Paris, da wusste er, dass er da noch einen Freund hat, der ihm was schuldet, der ihm dann wieder ein bisschen mehr Geld geben kann, dem er dann zurückkommt nach Deutschland. Welche Pläne er dann in Deutschland hatte, weiß ich nicht. Sich stellen gehörte jedenfalls nicht dazu.
So, aber irgendwann muss es ja dann auch vorbei gewesen sein. Ihr wart zurück in Deutschland. Mhm. Wo seid ihr hingefahren?
Wir sind erst zurückgekehrt an den Ort, an dem alles anfing. Das ist so sein Elternhaus. Das war weg, aber daneben stand, dass das seiner Mutter gehörte. Und das war eine sehr intelligente und resolute Frau, die sich eben nicht hat über den Tisch ziehen lassen von ihm. Wir waren da 3-4 Tage. Ich bin dann nochmal für einen Tag in Kaiserslautern ist das auf die Schule gekommen. Es war eine Einschulung, es war so, da fängst du jetzt an, hier auf der, wir sind jetzt wieder da. Allerdings hat meine Großmutter als Bedingung gestellt, dass er sich zu stellen habe. Und das wollte er nicht, also ging die Flucht mit diesem portugiesischen Mietwagen weiter.
Ja. Wo seid ihr dann hin? Also es wird ja immer enger, der Kreis.
Ja, der Kreis wird enger, es wird auch eigentlich immer unrealistischer, man könnte es sich überhaupt nicht ausdenken. Also zuletzt, und das wäre das letzte Kapitel, fliehen wir alle nach Bayern, in einem Örtchen bei München, auch zu einem Freund, auch ein total netter Kerl eigentlich, der ebenfalls eine Geschichte aufgetischt bekommt, ohne da jetzt genau nachzufragen, weil dieser Vater halt auch so nett ist und die Familie dann dort unterschlüpfen lässt.
Mhm. Wann ist es denn dann wirklich ganz vorbei? Wie passiert das?
Kurz danach, auch dieser Gastgeber merkt irgendwann, dass er verarscht wird. Auch der wendet sich dann gegen diese Familie und schmeißt sie raus. Und von da führt dann tatsächlich kein Weg mehr weiter, weil wirklich überhaupt gar kein Geld da ist, bis auf Kleingeld in der Hosentasche. Dann kommt es zu einem Ende, das ich aber jetzt hier nicht verraten möchte. jedenfalls stellt er sich auch da nicht.
Ja. Er stellt sich bis zum Schluss nicht. Wie ist es denn heute mit dir und deinem Vater?
Ich hoffe, dass er eine interessante Romanfigur geworden ist. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Möglicherweise lebt er noch irgendwo und dann wünsche ich ihm viel Glück. Vielleicht lebt er aber auch nicht mehr. Ich weiß es nicht und meine Geschwister wissen das auch nicht. Der ist kurz nach dieser Geschichte dann auch aus unserem Leben verschwunden.
Wie geht es für euch, für die übrig gebliebenen weiter als Familie?
Diese Familie zerbricht, das schafft sie nicht. Also dieses, wie so ein Flugzeug, das zu hart aufsetzt, bricht sie komplett auseinander. Sogar so, dass die Großeltern, die eigentlich wichtig sind, auch nicht mehr so richtig Teil sind. Also was man vorher als familiäre Einheit erlebt und was mit Geborgenheit zu tun hat, das zerbröselt mit dieser Geschichte komplett. Und ab da ist eigentlich jedes Familienmitglied mehr oder weniger alleine unterwegs.
Ja. Trotzdem musste ja das normale Leben wieder weitergehen. Mhm. Also der kleine Arno musste wieder in die Schule.
Ja, da hat er sich drauf gefreut. Am Anfang ist es ja toll, überhaupt nicht in die Schule zu gehen. Aber irgendwann wünscht man sich, wieder in die Schule zurückkommen zu können. Schlimm war, dass ich dann sitzen bleiben musste, weil es natürlich keine Nachweise gab über ein komplett verpasstes Schuljahr von anderen Schulen und so. Also ich wurde dann zurückversetzt und so und bin dann wieder auf die Schule gekommen in Klamotten vom Sozialamt, die dann nach Mottenkugeln riechen und sowas. Also das war schon so eine Art soziales Downgrade, was ich da empfunden habe, ja. Tatsächlich ist diese ganze Odyssee, die wird dann zu einem großen Geheimnis. Das ist nichts, was man irgendjemandem erzählt oder was wir auch nur irgendjemandem erzählt hätten. Darüber haben wir einfach nie gesprochen. Hm.
Dabei hätte Erzählen wahrscheinlich gut getan. Jetzt ist aber dann der Punkt gekommen, wo du ein Buch geschrieben hast. Ja. Diese ganze Geschichte doch erzählst, auch hier in diesem Radio. Was hat dich dazu bewogen?
Das ist einfach eine gute Geschichte. Und die ist mir so, sozusagen in den Schoß gefallen. Die ist im Laufe der Jahre vom Trauma zum Thema geworden. Und als solches hat die sich immer mal wieder gemeldet und gesagt, wenn du mal die Mittel hast, das aufzuschreiben, die sprachlichen, werde mir gerecht und gieß mich mal in eine unterhaltsame, erzählbare, spannende Form. So, genau. Und das habe ich dann vor 3 Jahren in Angriff genommen.
Und das ist dir gelungen. Arno Franks Roman.
Danke.
Arno Franks Roman über die Geschichte heißt So und jetzt kommst du, weil diesen Satz sein Vater immer zu ihm gesagt hat. Danke, Arno Frank.
Danke, Paulus.
Gibt's doch gar nicht. Danke für diese unglaublichen Geschichten an Eli Fee, die uns den Spuk von Rosenheim erzählt hat, an Nail al-Saidi, der sich mit Lichtessern getroffen hat und Arno Frank, der uns die Geschichte der Flucht seiner Familie vor der Polizei erzählt hat. Danke auch an Thomas Ruscher online und Norm Wollmacher in der Technik. Vielen Dank an Julia Rosch für die Redaktion dieser Sendung. Die nächste 100 kriegt ihr dann Karfreitag auf die Ohren, online und im Podcast. Da geht es um den Tod. Wenn ihr keine 100 mehr verpassen wollt, einfach den Podcast abonnieren bei iTunes, Spotify oder irgendeinem anderen Podcast-Anbieter. Und wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann schreibt uns doch eine Rezension. Wir freuen uns sehr drüber. Wenn ihr Fragen habt, Lob, Kritik loswerden wollt, dann schreibt uns am besten eine Mail an mail@dradiowissen.de. Da schickt ihr bitte auch eure unglaublichen Geschichten hin, von denen ihr sagt, die sollten mal erzählt werden in diesem Radio da. Euch eine schöne Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
Erich Schartl war nach unserem Gespräch dann richtig in Fahrt und hat mir von Sendungen erzählt, die er gerne anschaut, die übersinnliche Phänomene präsentieren und hat sich dann an eine Fernsehshow erinnert mit Uri Geller, diesem TV-Magier, und rennt in seine Küche und holt einen Löffel.
Der ist irgendwo da. Komm mit dabei, weil ich das jetzt gerade einbringe, weil sie Geller so. Ja, da ist eine Chance. Den hat der, den hat er so gepackt und hat ihn rumbogen.
Den wollte er mir unbedingt zeigen und er hat gesagt, eines Abends kam diese Uri Geller Show, der bekannt dafür ist, dass er Löffel verbiegen kann mit der Kraft des, keine Ahnung was, und seine Tochter wäre da gewesen, hätte das angeschaut und ein Freund von der Tochter wäre dabei gewesen und dieser Freund von der Tochter wäre vor dem Fernseher gestanden und hätte den Löffel verbogen wie Uri Geller.
Das war so, der hat den gebogen, haben sie gesagt, das gibt's nicht.
Als Uri Geller im Fernsehen kam.
Genau.
Sagt's und zeigt mir diesen Löffel, der tatsächlich, ja, jetzt nicht nur so eine Knick hatte, sondern der sah, an diesem Knick sah der Löffel aus, als wäre er ein bisschen geschmolzen, als wäre das Metall da an dieser Stelle wirklich durch eine höhere Macht in Mitleidenschaft gezogen worden. Und ein weiteres Indiz für Erich Schartl, dass es Dinge gibt, die man nicht versteht, aber die es gibt.
Meinen Protagonisten für den Beitrag über die Lichtnahrung, den habe ich in Siegen besucht, bin mit der Bahn dorthin gefahren. Thorsten Albert war ein sehr höflicher Gastgeber, hat mir zum Interview ein Glas Wasser hingestellt, hat mir auch noch kalten Himbeertee angeboten. Ja, und den habe ich auch gebraucht, weil ich wurde ziemlich durstig während des Gesprächs. Hab dann ordentlich zugelangt während des Interviews und war dann nach dem Gespräch noch total in Gedanken versunken. Weil ich mir das alles gar nicht vorstellen konnte, wie man komplett auf Essen oder Trinken verzichten kann. Und ich bin dann erst, als ich wieder in der Bahn saß, wieder zu mir gekommen, richtig aufgewacht, als ich auf Toilette musste. Und dann habe ich gedacht, Mist, jetzt hast du doch tatsächlich vergessen zu fragen, wie das bei der Lichternährung eigentlich mit der Verdauung ist.
Die Geschichte von Arno Frank über seine abenteuerliche Flucht durch Europa mit seinem Vater, als er ein Kind war, die ist so ein bisschen über Umwege zu uns in die D-Radio Wissen Redaktion gekommen. Und zwar ist es ja so, dass wir hier in der D-Radio Wissen 100 Redaktion als Team arbeiten. 2 Redakteurinnen und viele freie Autoren. Und einer dieser freien Autoren, Benny, der hat mich neulich angerufen und gesagt, da ist diese Geschichte von Arno, das wäre doch ein super Interviewgast vielleicht. Und ich habe überlegt, ja, wozu könnte das passen? Und dann dachte ich, eigentlich passt es super in die Gibt's-doch-gar-nicht-Sendung. Und deswegen bin ich total froh, dass wir durch diese Teamarbeit diese Geschichte noch in der Sendung hatten.
D-Radio Wissen 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.